fühlst du dich denn heute, meine Liebe? Defekt oder exzellent?
Hallo Roberto.
Hallo Christina.
Wie fühle ich mich heute?
Yes.
Ich fühle mich exzellent.
Oh, wie überraschend.
Und zwar so richtig exzellent.
Echt? Warum?
Noch viel mehr exzellent als sonst. Hm. Ja.
Warum?
Weil ich ein paar wunderschöne Tage hatte, die mich dahin bringen, dass es mir immer noch super schön geht. Ich war in Verona.
In Verona und du hast...
Ich war in der Arena.
Genau und hast denn...
An einem warmen Sommerabend.
Wen hast du da gesehen nochmal?
Ich habe Jonas Kaufmann
gesehen. Jonas Kaufmann.
Und vor allen Dingen gehört. Mhm. Aber was, das war toll, aber was noch viel schöner obendrauf war, es war eine wirklich schöne, laue Sommernacht. Der Himmel, weil es ist anders als hier in der Waldbühne, da ist es ja trotzdem ziemlich hell, wenn man da sitzt. Der Himmel war voller Sterne und man konnte sie alle sehen und der Mond schien über der Arena. Roberto, es war göttlich.
Ja, und Jonas Kaufmann sieht ja sehr, sehr gut aus,
oder? Und er sieht, ja, der sieht auch noch göttlich aus, ja.
Der sieht auch noch göttlich aus.
Und hat eine göttliche Stimme und die ganze, dieses Ganze war, und das hat mich, ja, das lässt mich immer noch exzellent sein, von dem Göttlichen geküsst sozusagen.
Man sieht es dir auch an, das habe ich dir auch schon gesagt, ja, dass wirklich, seit du da zurück bist aus Italien, ich sehe da eine ganz andere Frau vor mir.
Was irgendwie ist so anders?
Du strahlst so, du strahlst plötzlich. Man sieht es dir wirklich im ganzen Gesicht. Deine blauen Augen blinzeln immer heller und so. Also es ist wirklich, es hat dir wirklich, wirklich sehr, sehr gut getan. Also kann ich dir nur bestätigen.
Dankeschön, danke Roberto. Wie geht's dir denn?
Mir geht's auch exzellent und zwar aus... drei Gründen.
Auf
ich habe sogar
drei
Gründe. Ja, drei. Wow. Die göttliche Zahl. Drei. Drei Gründe. Die Dreifaltigkeit. Ja. Weißt du, was das eigentlich ist, die Dreifaltigkeit? Wir sind schon beim
Fall
Thema. Bei unserem
Geist.
Thema. Heilige Geist.
Der Gott.
Gott. Also das ist der erste.
Und
Gott.
Der Sohn, oder? Jesus
und,
auch
ja, genau.
Noch.
Vater, der Gottes.
Gott,
also
Vater, Sohn und
Heiliger Geist.
Mein
genau.
Gott, ich werde ja hier, aber wieso deine drei? Und deswegen ist die drei eine göttliche Zahl?
Ja, das ist ja irgendwie ein bisschen komplexer. Ich habe heute ein bisschen gegoogelt und habe geguckt, was heißt denn da eigentlich die Dreifaltigkeit? Ja, so. Und habe irgendwie gemerkt, so, das ist so kompliziert erklärt. Und ich frage mich wirklich manchmal, also ich meine, dass Gott und das Thema von heute, nämlich zwischen Gott und Kirche, ist
musst
ja...
Musst du erst mal nennen, weil das haben
genau,
wir vorher ja
haben wir
gar
nicht
gesagt.
Genau. Welches Thema? Wer stimmt? Heute ist ja das Thema...
Wir fangen hier an mit göttlich und Dreifaltigkeit.
Ja,
und was
auch alles. Und heute ist ja das Thema zwischen Gott und Kirche. Und ich habe dann eben heute kurz mal gegoogelt und wollte wissen, was heißt denn da die Dreifaltigkeit? Und das ist so kompliziert geschrieben. Und da habe ich mich wirklich gefragt, ja, also ich meine, dass Gott komplex ist und dass diese ganze Sphäre komplex ist, ja, aber warum kompliziert? Also warum, also geht es denn um Verwirrung oder um Klarheit? Wirklich, das war meine Frage, also worum geht es der Kirche? Geht es um Verwirrung zu stiften oder um Klarheiten zu schaffen, ja, aber dazu später.
Erstmal möchte ich wissen, was deine drei Gründe
meine drei Gründe
sind,
genau.
Warum es dir exzellent geht. Das ist ja, und da ist keiner defekt, sondern alle drei sind exzellent.
Alle drei sind exzellent.
Wow, Roberto.
Und zwar, also möchte ich erstmal beginnen, dass auch ich auf der Bühne stand. Also, okay, du standst nicht auf der Bühne, du hast aber einen wunderbaren Sänger gesehen. Ich stand ja seit fast zwei Jahren endlich wieder auf der Bühne mit unserem Abend, mit dem Strappare una Lacrima für Freunde und Feinde des Italo-Pop. Und ich habe wieder Italo-Pop gesungen.
Und göttlich gesungen, wenn ich das sagen darf. Danke, und Henrik hat göttlich gespielt. Es war ein geiler Abend.
Es war so ein geiler Abend. Und das wieder zu spüren, auf der Bühne zu sein, das ist wirklich mein Paradies. Das ist der Ort, wo ich mich am sichersten fühle. Das ist der Ort, der mir so viel Sicherheit gibt. Wenn irgendwo auf dieser Welt ich sicher mich fühle, dann ist es auf der Bühne. Und das hat mich so, das hat mich richtig belebt. Also das war wundervoll. Das war der erste ganz wichtige Grund.
Ja,
der zweite
den verstehe ich.
Den verstehst du?
Ja, total, weil es war ein so schöner Abend und du warst so großartig. Mm. Und ich denke, das Publikum war auch großartig und die hatten alle so viel Spaß. Es war toll.
Ja, es war wirklich ein sehr, sehr schöner Abend. Und dann habe ich heute mein Vater und meine Mutter gehört. Mhm. Und das ist auch einfach so schön. Das kannst du dir nicht vorstellen, dass sie noch da sind, dass es ihnen gut geht, dass sie so liebevoll sind zu mir. Und das macht mich so, so, so glücklich. Also das ist eines der schönsten Geschenke überhaupt irgendwie, dass ich sie noch habe und dass es ihnen auch gut geht und dass sie so liebevoll sind und dass ich sie so liebe. So, das
ja,
ist der zweite
schön.
Grund.
Also vorstellen kann ich es mir nicht, weil ich habe meine nicht mehr. Von
ja,
daher... Ja, glaube ich dir auch gerne, auch wie du von ihnen erzählst und wie ich sie kenne. Schön.
Das war der zweite Heute? Grund. Mhm. Und der dritte Grund ist, ich lasse mir Locken wachsen. Ich habe mich entschieden, Locken wachsen zu lassen. Ich
also
ja
deine
Locken,
Haare wachsen
meine
zu lassen,
Haare.
Weil Locken hast du ja schon.
Ja, aber weißt du, ich hatte ja als Kind richtige Zapfenlocken. Das hat mir heute meine Mutter auch nochmal erzählt. Ich hatte richtige Zapfenlocken.
Gibt es davon eigentlich ein Bild?
Ja, das muss ich dir mal zeigen. Ich war ja eher hell so. Ich habe ja auch
Echt,
helle
du
Augen und
hell?
Ich war ziemlich hell. Und ich hatte halt immer Zapfenlocken. Und
was sind Zapfenlocken?
Na, weißt du,
so ausgehangene?
Richtig, so ausgehangene.
Also
man
wirklich
manchmal
Locken,
so,
aber so was man so mit dem Lockenstab
mit,
eigentlich
genau,
so.
Genau, richtig. Und gerade
sowas hattest du?
So richtige lange Locken. Und meine Mutter hat mir immer erzählt, das haben sie früher immer den Mädchen auch so gemacht. Ja, so, also manchmal den Mädchen extra so Zapfenlocken gedreht, weil es dann hübsch ist.
Und
ich hatte
die
von Natur aus.
Wow.
Und dann hat ja der Arzt meiner Mutter ja gesagt, sie soll es mir abschneiden, weil ich ja sonst, also weil alle immer sonst sagen, das ist ja ein schönes Mädchen, das ist ein süßes Mädchen. Und das ginge ja nicht, weil ich muss mich ja mit dem männlichen Geschlecht identifizieren und deswegen müssen diese Haare ab. Und sie hat es mir dann abgeschnitten. Und ich habe jetzt die ganzen Jahre eigentlich immer die Haare ganz kurz getragen. Und jetzt, wo ich weiß werde, wo ich wieder ins Blonde rutsche sozusagen, oh, schon wieder der Raucherhusten. Christina. Aber... Eben, genau. dabei rauche ich
dabei
selber was.
Dabei rauchst genau. Du hier vor mir und ich von deinem Qualm fange ich an zu husten.
Von meinem Qualm, genau. Auf jeden Fall habe ich mich da entschieden und deswegen fühle ich mich gerade super, super exzellent.
Oh, schön. Und ich freue mich auf die Locken, weil ich liebe ja lange Haare bei Männern. Schon immer und ich bin sehr gespannt, wie du dann aussiehst. Ich freue mich drauf. Halte durch,
ich
Roberto.
Hoffe, dass ich durchhalte. Und jetzt darf ich dir auch schon mal die erste Frage zu unserem Thema, nämlich zwischen Gott
von
und...
Von den Locken zum Gott zum, und zur
ja,
Kirche.
Ja, weil das ist ja auch so eine Sache, also das kommt ja auch dazu. Also irgendwie die Gesellschaft, die einem dann ja sagt, was man zu tun hat oder nicht zu tun
die
hat.
Die Gesellschaft oder die Kirche?
Ja, die Kirche, ich meine, warum hat der Arzt das gesagt? Also ich meine, klar, er war jetzt kein Priester, aber er hat das gesagt, weil er dachte wahrscheinlich, dass das so sein muss, weil wenn man zu lange Locken trägt, wahrscheinlich man schwul wird. Blöd gelaufen, würde ich mal sagen. Richtig blöd gelaufen. Aber
oh mein Gott.
Die Frage, die ich dir stellen wollte,
bitte.
Die allererste wäre, wenn ich sie stellen darf, ist...
Bitte.
Was war denn eigentlich deine erste Begegnung mit Gott?
Meine erste Begegnung mit Gott?
Ja, mit Gott.
Meine erste Begegnung mit Gott? Also außerhalb des Aufgezwungenen von meinen Eltern vielleicht, aber meine erste Begegnung mit Gott... war, ich bin ja aufgewachsen in einem Haushalt von zwei verschiedenen Glaubensrichtungen. Mein Vater katholisch, meine Mutter evangelisch.
Mhm.
Und sie haben geheiratet in den 50er Jahren. Also war schon auch ja da was Besonderes. Und
tat man das nicht, oder wie?
Also so wie meine Mutter mir das erzählt, ich weiß es nicht, aber so wie meine Mutter mir das erzählt hat, war das schon nicht ohne,
okay.
Sowohl in beiden Familien, als auch wohl in der Kirche.
Obwohl christlich beides?
Ja, obwohl beide christlich,
dann doch
eben.
Unterschiedlich.
Und meine Mutter damals meinem Vater eindeutig gesagt hat, Also die Erziehung kann nur evangelisch sein, weil sie ja davon ausgeht, dass sie die Haupterziehung macht. Okay. Wobei ich mich bis heute frage, welche evangelische Erziehung ich denn genossen habe. Also weil meine Eltern waren jetzt wirklich nicht sehr gläubig und wir waren in der Kirche, ja. Und das war es dann aber mehr oder weniger. Weihnachten dann auch mal mit in die katholische Kirche, was ich immer sehr schön fand, weil das sehr viel feierlicher war als in der evangelischen Kirche. Jedenfalls bin ich dann sozusagen ja dahin gekommen, zur Konfirmation zu gehen. Und in einer genialen Kirche, hier am Karl-August-Platz, in der Trinitatis-Kirche. Und da muss man ja ein Jahr vorher
Konfirmanden. Wieder die drei.
Ja, richtig. Ja. Muss man ja ein Jahr vorher, ein ganzes Jahr lang Konfirmandenunterricht machen. Mhm. Und wir hatten einen Pfarrer, der war der Größte für mich. Der war super genial. Der war, ich hatte mal das Gefühl, ja, wir sind hier zwar in der Kirche oder wir reden über die Bibel, aber eigentlich reden wir über das Leben. Mhm. Und auf den Fahrten, haben Fahrten gemacht, Konfirmandenfahrten. Und unser Pfarrer hat geraucht, hat Bier getrunken und da habe ich meine ersten Zigaretten geraucht und das ist meine erste Begegnung mit Gott.
Ist es denn so, ich als Laie würde sagen, so die evangelische Kirche ist eben ohne diesen ganzen Prunk und ohne diese Feierlichkeit, also ohne dieses Bling-Bling, was es in der katholischen Kirche gibt.
Ohne Weihrauch.
Und die Priester dürfen heiraten. Also ja. Die dürfen heiraten, die dürfen eine Familie haben. Also da gibt es kein Zölibat.
Also unser Pfarrer hatte auch Familie, hatte Kinder. Seine Tochter war bei mir mit im Konfirmandenkurs. Das war nochmal was Besonderes obendrauf. Mhm. Ja. Ja, richtig. Okay. Das ist der Unterschied, ja.
Okay, verstehe. Ja. Also das ist der Hauptunterschied, würdest
also
du sagen?
Also das ist der Hauptunterschied, den ich also so festgestellt habe. Und was natürlich schon ist, was ich finde, dass die evangelische Kirche dieses Sünde, Schuld, nicht so extrem hat. Also ich habe es zumindest nie so empfunden. Also als Kind habe ich immer dieses gut zum gebetet zur Nacht. Also das haben wir schon gemacht. Und da habe ich immer gebetet, müde bin ich, geh zur Ruhe, schließe meine Augen zu. Vater, lass die Augen dein über meinem Bettchen sein. Das ist das, was ich gesagt habe. Mhm. Ich weiß aber, das hat mein Vater dann immer gesagt, das habe ich aber nie gesagt, dass es eigentlich weitergeht, dieses Gebet. Habe ich Unrecht heute getan, sieh es lieber Gott nicht an. Deine Gnad und Jesu Blut machen allen Schaden gut. Aber das gab es bei uns zum Beten nicht.
Das würde ich mal sagen, das ist eher das ist so wieder dieser so Sünde und
das
Schuld.
Ist dieser katholische Einfluss, genau.
Ja, okay.
Also da sehe ich schon den Unterschied zwischen evangelisch und katholisch, auch bei unserer Erziehung, wenn du so willst.
Ja. Naja. Ich habe ja auch, also meine erste Begegnung ist, glaube ich, auch, also ich würde sagen, so zwei Sachen. Die eine Sache ist auch, also meine Mutter hat mir das Beten beigebracht, also als kleines Kind. Und zwar habe ich sie heute auch gefragt, wie war das nochmal, dieses Gebet, was ich als Kind immer aufsagte? Und das hieß eben, Gesù, mi metti nelle tue mani e prendimi tu, tienimi stretto fino a domani. Mio buono Gesù. Also plötzlich realisierte ich heute, dass ich ja gar nicht zu Gott betete, sondern zu Jesus Christus. Also das heißt nämlich, Jesus, bitte nimm mich in deine Hände und halte mich ganz fest, bis morgen ich wieder erwache, mein lieber Jesus.
Ah.
Ich dachte immer, ich bete zu Gott.
Das ist interessant, aber ich habe ja zu Gott gebetet.
Du hast zu Gott gebetet, habe zu Jesus gebetet, weißt du?
Aha.
Also Jesus war schon sehr, sehr präsent scheinbar irgendwie. Wobei ich es ehrlich gesagt für mich, aus meinem Empfinden, es immer Gott war. Jesus war für mich gar nicht so entscheidend. Für mich ist schon eher Gott war das, was auch heute noch so geblieben ist, dass ich zu Gott spreche und zu Gott rede.
Also Jesus, also Gott hat ja, wenn ich das alles noch richtig im Kopf habe, seinen Sohn ja als Geschenk zur Erde gebracht, ne?
Ja.
Also Jesus ist für mich auch überhaupt nicht wirklich präsent, außer da am Kreuz oder so, aber nicht wirklich. Aber das heißt, betest du heute auch noch?
Ja, also ich übrigens das Zweite, was ich auch noch sagen wollte, was ich auch noch beigebracht wurde, was ein bisschen abstrakter ist, ist das Saubermachen. Meine Mutter, das allererste, was ich mich erinnern kann, was meine Mutter mir beigebracht ist, hat, ist, wie ich mich sauber mache. Also was ich tun muss, damit ich sauber bin. So.
Reingewaschen vor
Reingewaschen,
Gott?
Reingewaschen. Das hat sie natürlich so nicht gesagt.
Aber von der Idee her,
dass du sauber bleiben musst und dass du gucken musst. Und das ist das, was mir so geblieben ist, also bis heute, das war das allererste, was meine Mutter mir beigebracht hat, wie ich mich reinige. So, das fällt mir noch ein. Aber zu deiner Frage, ob ich mit Gott, ja, also Gott ist ja, also ich habe ja als kleines Kind oder als Kind habe ich ja dann, war ich auch Ministrant.
Ach echt?
Ja, ich war Ministrant und fand das aber... Also
mit Locken oder ohne? Waren die da
ohne
schon
ohne
Locken, ab?
Die da mussten da schon ab sein. Ah, okay. Aber das, also das Tolle daran fand ich das Theatralische. Ja,
ja, na
dass
klar.
Man da so ein Gewand tragen musste und dann so mit den Glocken bimmeln musste. So, weißt du? So. Und all das, das irgendwie, das fand ich alles so unglaublich toll. Und deswegen habe ich das eine Zeit lang gemacht, bis es mir dann irgendwie ja auf den Sack ging, muss ich ehrlich sagen.
Hast du von dir aus aufgehört?
Ich habe dann von mir aus aufgehört.
Durftest du das auch?
Ja,
also
klar,
von deinen
natürlich.
Eltern her?
Ja, meine Eltern waren nie so richtig, also die sind zwar katholisch so, aber ja, einfach
aber
so,
jetzt nicht so
krass. Meine Mutter sagt ja auch immer, weißt du, meine Mutter sagt ja immer so, ja, weißt du, so alle, also ich meine, es gibt doch nur einen Gott, egal ob irgendwie Moslem oder Jude oder Christ, ist doch egal. Es gibt einen einzigen Gott und sein Sohn heißt Jesus Christus.
Das sagt
immer meine Mutter irgendwie. Apropos, ja, das sagt immer meine Mutter.
Wie cool ist das denn?
Ja, das sagt sie immer. Oh mein Gott. Auf jeden Fall wollte ich dir sagen, dass ich ganz früh, wenn ich mich daran erinnere, ganz früh entwickelt habe, dass Gott mein absolut bester Freund ist.
Mein bester Freund.
Mein absoluter bester Freund, ja. Und das ist er bis heute noch. Es gab so Jahre, viele Jahre, wo ich fast nicht mehr gebetet habe, wo ich fast nicht mehr zu ihm sprach. Aber selbst da hatte ich immer das Gefühl, dass er da ist. Ich hatte da sehr große Konflikte mit der Kirche, bin dann auch aus der Kirche ausgetreten und so. Und deswegen konnte ich da nicht mehr so mit ihm sprechen oder mit ihm oder mit Gott, was für mich ja nicht mehr ein Mann ist mit weißem Bart oder sowas, sondern einfach diese Kraft, diese irgendein Universum, das Leben ist so, ja.
Ja.
Aber als Grundgefühl, ja, habe ich immer noch so, dass er mein absolut bester Freund, meine beste Freundin ist. Ja.
Okay, aber ich meine, das würde ja bedeuten, weil Freundschaft hat ja was mit einem ebenbürtigen Gegenüber zu tun, ne? Findest du dich auf der Stufe mit ihm als Freund? Siehst du dich auch als göttlich an oder als Gott? Als ein Gott auf Erden?
Also wir sind, das ist ja die Komplexität dieses ganzen Themas und da könnten wir irgendwie Stunden darüber reden, weil das ist wirklich sehr, sehr komplex. Und
aber dein Gefühl
und,
einfach.
Aber mein Gefühl, ich kann nur von mir aus sagen, wo ich heute bin damit, ist, ja, wir sind alle göttlich, aber auch die Natur ist göttlich, die Welt ist göttlich, alles, die Existenz ist göttlich, ja, auf jeden Fall. Nur meine Auffassung ist halt, also die ich jetzt für mich rausgefunden habe, ob die stimmt oder nicht, who knows, dass die Erfahrung, die ich hier machen muss, eine menschliche Erfahrung ist.
Ja, ja klar.
Ich bin ein Mensch und deswegen ist die Erfahrung, die ich da mache, hier auf Erden, ist eine menschliche Erfahrung.
Wie Jesus.
Ich bin wie Jesus, ich weiß nicht, ob Jesus die menschliche Erfahrung machen musste. Ja, wahrscheinlich musste er ja auch. Ich hoffe aber nicht, dass ich wie Jesus am Kreuz irgendwie lande am Ende.
Nein, das meinte ich damit auch nicht.
Das wünsche ich mir wirklich nicht und das wünsche ich niemandem. Aber ja, aber ich glaube schon, dass es um eine menschliche Erfahrung geht hier auf Erden. Aha, deswegen aha. Das mit ebenbürtig. Ich weiß nicht, ich bin auch nicht ebenbürtig dir gegenüber. Du bist auch meine Freundin. Also wir respektieren uns, aber es gibt Dinge, wo ich weiß, dass du hast und du kannst, die ich nicht annähernd jemals erreichen werde, zum Beispiel.
Ist andersrum und, aber genau.
Und andersrum also, das wahrscheinlich ist
ja
auch.
Das, aber ja. Dieses Gegenübersein. Aber was, gehen wir mal ein bisschen davon weg. Was gibt dir das denn, Gott als Freund? Also was heißt das? Jemand, der dir immer zuhört? Ist es so eine Form von, wo du ehrlich sein kannst? Ist es so eine Form von Selbstreflexion eigentlich?
Ja, es ist eine Form von Selbstreflexion, genau. Es ist, wo ich ehrlich, also wo die Ehrlichkeit gar keine Rolle mehr spielt, wo es eben darum gar nicht mehr geht, weil das ist so das Purste überhaupt. Das ist das, was man, also ich meine, mir selbst kann ich ja nicht, ich kann mich ja selbst nicht belügen. So, weißt du? Und ja, wahrscheinlich ist es so wie so ein Avatar, den ich mir da so vorstelle, mit dem ich dann halt rede, was okay. Letztendlich, ja, so was ist wie ich selbst oder so.
Aber es ist kein Gebet immer in dem
Sinne. Nein, inzwischen nicht mehr.
Okay.
Inzwischen muss ich dir ehrlich sagen, Christina, ist es nur noch Dankbarkeit. Früher habe ich viel gebetet, um etwas mir zu wünschen. Bitte, bitte, gib mir das. Bitte, bitte, lieber Gott, mach nicht, dass das passiert. Bitte, 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 Gott, bitte nicht. Bitte so, weißt du, so habe ich oft gebetet.
Ja.
Heute, wenn man so will, bete ich oder rede ich eher nur, indem ich sage, danke, 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 danke. Das ist eigentlich mein Hauptgebet überhaupt.
Ah ja, wie schön.
Ja.
Gehst du ab und zu in die Kirche?
Ich gehe noch in die Kirche, immer wenn ich irgendwo anders bin auf der Welt, also in Italien sowieso, da gehe ich immer in die Kirche, aber auch in St. Gallen, wenn ich da in die Kathedrale gehe und zünde Kerzen an. Ja, zünde Kerzen an für meine Freunde, für die Welt, für die Menschen auf dieser Welt, für die Tiere, für die Blumen und so. Das mache ich auf jeden Fall.
Aber du bist aus der Kirche ausgetreten.
Mhm.
Aber für dich gibt es Gott als Freund, aber auch als wie du vorhin gesagt hast, ob nun Universum oder Gott oder wie auch immer, als die Kraft, die da ist.
Ja.
Aber du bist aus der Kirche ausgetreten. Warum?
Genau. Naja, ich bin aus der Kirche ausgetreten, also da wollte ich kurz eine Anekdote erzählen, zum Beispiel aus der Kindheit. Also da fing es ja schon an. Also das heißt, ich ging ja zur Beichte. Das hast du ja nicht gemacht, oder?
Nee, ihr habt keine Beichte, oder? Nee, weil das mit dieser Sünde und dem Vergeben und so, das haben die Evangelien. Ich bin ja auch ausgetreten, deswegen kann ich nicht von wir reden.
Ach, du bist auch ausgetreten?
Ja. Aber das wusste ich gar nicht. Kann ich gerade gleich erzählen, warum.
Ja, also eben, und ich ging ja zur Beichte und mein Beichtvater, das war der Dompfarrer von St. Gallen und das war auch
von
mein...
Von dieser großen Kathedrale da.
Genau, diese wunderschöne, unglaubliche Kathedrale in St. Gallen. Und er war auch mein Religionslehrer. Also mein Beichtvater war auch mein Religionslehrer. Und du musst dir das mal vorstellen. Also das heißt, du gehst dann zur Beichte zu deinem Religionslehrer und sagst ihm halt, wie in meinem Falle, eben meine Sünden oder das, was ich, und bei mir waren es auch natürlich sexuelle Fantasien, die ich dann als kleiner Junge diesem älteren Mann in diesem Beichtstuhl erzähle. Ja, also das heißt, ich erzähle ihm dann, was für Fantasien ich habe und dass die ja nicht rechtens sind, dass die nicht gut sind und deswegen, weißt du, und dann sagt er dir ja, du musst halt so und so viel Gebete beten, damit du dann davon befreit wirst. Mhm. Also eine absurde Situation und jetzt auf deine Frage zu kommen, warum ich dann ausgetreten bin, weil ich dann mit den Jahren, als ich erwachsener wurde, spürte, dass ich ja in einem Verein, also dieser Kirche, in dieser katholischen Kirche bin, also in einem Verein bin, der mich ja gar nicht haben will, der mich sogar als krank bezeichnet. Und warum soll ich Geld zahlen, weil bei uns war es ja noch so, dass wir, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, man zahlt ja dann automatisch auch Steuern an die Kirche. Und warum muss ich einem Verein Geld geben, der mich ja gar nicht akzeptiert, der mich sogar als krank erachtet? Das war so der Hauptgrund und dann gibt es noch einen kleinen Grund, wenn ich den noch erzählen darf. Ja, den habe ich erlebt, als ich dann in Rom war, in einem Cruising Park, also in einem Park, wo Männer herumlaufen, um eventuell Sex miteinander zu haben, einem Priester begegnet bin in Sutane, in Rom. In Sutane. Also das heißt, der hatte
in
dieser Cruising Area. Und da wurde mir klar, das ist so unverschämt, weil das ist so, der hatte nicht mal Angst. Also der ist ja nicht mal inkognito dahin gegangen, sondern der hatte nicht mal Angst, dass man ihn erwischen könnte. Ja,
krass.
So. Das heißt, er war einfach da mit dieser Sutane in vollem Selbstbewusstsein. Und da habe ich gedacht, nee. Also das ist mir, also da muss ich anders an die Sache rangehen und dann habe ich dann eben mit dir dann die Immaculate auch entwickelt.
Ja, ja.
In unserer Trilogie wieder die drei, wieder die sehr drei, viel ja. auch es darum geht, um eine Auseinandersetzung mit Gott. Aber warum bist du denn?
Mit der Kirche
mit
vor
der
allen Dingen.
Auch, ne? Mit der Kirche auch.
Also mit der Kirche vor allen Dingen, weil für mich ist schon, gibt es schon den krassen Unterschied zwischen Gott und der Kirche als Institution, die sich da eine Aufgabe geschaffen hat und meint, sie sind jetzt diejenigen, die zu bestimmen hat, was man tut, was für mich Gott so nicht tut und was Liebe sein darf und nicht. Ja, bestimmt die Kirche, aber Gott hat da für mich nicht mich viel zu tun. Und wie du richtig gesagt hast, wenn man in der Kirche ist in Deutschland, muss man Kirchensteuer zahlen, ist man ja verpflichtet, das zieht ja auch noch der Staat ein. Also 9%, beziehungsweise weiß ich aus meinem früheren Leben, beziehungsweise 8% in Bayern und Baden-Württemberg. Interessanterweise ist es weniger als in den anderen Bundesländern.
Siehst du?
Wahrscheinlich, weil es mehr Gläubige in dem Fall, ich weiß keine Ahnung.
Ja.
Jedenfalls ist es ja sehr, sehr viel Geld, was
apropos
da
Trennung von Staat und Religion,
Ja, das ist das, was ich damit sagen will.
Apropos.
Weißt du, das will ich damit sagen. Der Staat macht es ja über die Steuererklärung, holt ja dieses Geld rein. Es sind um die 12 Milliarden Euro und nimmt davon noch 3% der Staat für seine, dass er das erhebt und der Rest geht an die Kirche.
Ja,
und jedes Jahr gibt der Staat auch noch viel Geld an die Kirche für, weiß ich, soziale Dienste und was sie alles machen.
Und
also
es gibt
keine Trennung da. Und das hat für mich mit Gott nichts zu tun. Alle die auf Spendenbasis arbeiten, also von den Methodisten weiß ich zum Beispiel, die müssen was tun für ihr Geld, um es mal auf Deutsch zu sagen. Ich weiß, das hört sich gemein an gegenüber der Kirche, die tun ja auch irgendwas, aber trotzdem, ich find's ein Unding.
Natürlich, in der Basis gibt es sicherlich ganz wunderbare Menschen, die wirklich und gute
Frage.
Arbeit leisten.
Ich hatte
das
einen
ist
Pfarrer,
so
wie ich vorhin gesagt habe, der war sensationell, das ist überhaupt nicht das Thema, aber ich hadere halt mit der Kirche, mit der Institution und da komme ich auch dazu, warum ich ausgetreten bin. Das war 91. Also ich hatte ja nie viel, außer diesen Konfirmanden Fahrten und auch der Konfirmation. Also ich war danach nicht ständig in der Kirche, hatte nicht viel damit zu tun, wenn man so will. Ich habe mich sehr früh auch für asiatische Philosophien interessiert und meditiere seit vielen, vielen Jahren. Und das ist für mich mein Beten, wenn man so will. In der Meditation. Und ich war bei einer Taufe 91 und das war nur ein Gottesdienst für diese Taufe, also nicht innerhalb einem normalen Gottesdienst. Und die Predigt ging um den Golfkrieg. Ich meine, damals gab es die Friedensgebete in den Kirchen für die Verhinderung des Golfkriegs und für die ganzen Opfer. Das ist alles in Ordnung. Aber bei einer Taufe darüber zu reden, das war mir so unangenehm, weil es ging um nichts anderes. Und wir haben dann auch eine Gedenkminute eingelegt. Da war so ein junges Kind, so ein Baby, was getauft werden sollte. Und das fand ich für mich ein bisschen schwierig. Und da setzte dieser Prozess ein, dass ich gedacht habe, mein Glaube oder mein Verhältnis zu Gott, wie immer man das, oder für mich ist es ja auch nicht Gott, ist ja das Universum, mit dem ich eigentlich rede, ist nicht das, was die da gerade machen. und habe diese Trennung gesehen und habe deswegen bin ich dann aus der Küche ausgetreten. Was ich aber getan habe, weil mir ja bewusst war, okay, immer ein Teil dessen, was ich verdient habe, geht ja an ja auch soziale Zwecke, weil die Kirche ja vieles Soziale macht.
Ja.
Und damals habe ich entschieden, okay, dieses Geld behalte ich jetzt aber nicht für mich, sondern habe geguckt, was mache ich mit diesem Geld.
Ja.
Und habe seitdem Patenkinder in Togo.
Ah, wow, schön.
Weil ich das einfach...
toll.
Weil ich, ich ja nicht aus finanziellen Gründen... Klar, tut es weh, diese Kirchensteuer, aber ich wollte ja was Gutes tun.
Ja, ja.
Und jetzt gerade wieder kommt jetzt bald mein viertes Patenkind in mein Leben.
Echt? Wirklich? Ja. Oh, schön.
Ja. Also von daher, und das finde ich toll. Dann auch wichtig, also aus finanziellen Gründen da rauszugehen, habe ich schon immer für schwierig empfunden. Aber es war für mich halt einfach schwierig.
Weißt du, ich habe zum Beispiel, das ist auch so eine Sache, was wir ja letztendlich auch in Immaculate dann unter anderem auch bearbeiten, ist ja dieses Immaculate, ist ja diese Vollkommenheit, dieses Streben nach der Vollkommenheit, nach der Perfektion, nach dem Paradies letztendlich, ja, was ja für mich ja auch ein bisschen das kapitalistische System ja auch beinhaltet. Sei besser, werde besser. Das ist also einerseits
die Leistungsgesellschaft.
Leistungsgesellschaft, ja klar, das geht ja, finde ich, Hand in Hand. Mhm. Also der Kapitalismus und das Christentum, finde ich, ist so, weißt du, so sind Brüder, ja, so meines Erachtens. Und das ist ja auch, das ist ja Heil und Elend zugleich, weil einerseits wird dir ja suggeriert, du bist gut, so wie du bist, aber andererseits kannst du auch besser werden. Was ja auch stimmt irgendwie.
Ja, vor allen Dingen,
ja?
Das ist ja eher ein Muss, oder? Du musst besser werden oder
ja,
ist es ein Kannst?
Naja, also was
also
ich an der katholischen...
Kirche würde ich sagen, das ist ein Muss, oder?
Ja, aber vor allem, was ich an der katholischen Kirche viel schwieriger finde, ist ja, dass letztendlich es dir sogar sagt, du wirst es erst nach deinem Ableben überhaupt schaffen. Weißt du, das ist ja eines meiner größten Probleme damit. Weil dieses Streben nach Verbesserung auch, finde ich ja grundsätzlich ja nicht falsch. Ja, so. Also, dass man irgendwie einerseits, aber das ist ja auch die größte Herausforderung meines Erachtens eines Menschen, ist ja genau das, diese Balance zu finden, sich anzunehmen, sich kennenzulernen und sich anzunehmen und sich zu lieben, so wie man ist und trotzdem und gleichzeitig, ja, zu gucken, wo kann ich an mir arbeiten, wo kann ich weicher, schöner, sanfter, glücklicher werden, weil wenn ich glücklicher bin, kann ich auch viel mehr geben und andere auch glücklicher machen. So,
total. Und
weißt
das ist ja
so.
Ein bisschen die Philosophie der Asiaten, ne, im Buddhismus.
Ja, genau. Deswegen hat mich also da natürlich für mich eben auch, sagen wir mal so, Ansätze des Buddhismus und so. Shambhala finde ich auch eine sehr, sehr interessante Richtung, was eher aus Tibet kommt. Hat mich da eher so dafür dann interessiert, dann auch mit den Jahren. Weißt du, für mich ist ja so überhaupt das ganze Dasein, ist es ja so wie, weißt du, so wie so ein wunderschönes Bild, ja? Ein wunderschönes Bild von Picasso oder Dali oder wer auch immer, ja, so. Dann ist jeder Farbtupfer dieses Bildes unglaublich wichtig. Jeder Farbtupfer ist wichtig für das Gesamtbild. Nichtsdestotrotz ist es nur dieser kleine Farbtupfer innerhalb des großen Bildes.
Ja.
Und so empfinde ich auch mein Dasein. Weißt du? Weißt du, was ich meine?
Ja.
Wie so ein kleiner, winzig kleiner Farbtupfer eines ganz Großen, von etwas ganz Großem. Nichtsdestotrotz
ist da entscheidend dafür, oder?
Ja, für das Gesamtbild.
Das ist schön.
Weißt du? So.
Ja.
So habe ich das für mich so ein bisschen rausgefunden, was es für mich ist.
Also
so,
das heißt, du bist damit auch gut, dass du ausgetreten bist.
Ja, weil um jetzt da für mich zumindest ein Fazit zu machen, ich würde so wirklich sagen, Gott ja, Kirche nein. So, also weil ich das, aber das muss ich dir ganz ehrlich sagen, das geht mir mit Buddhismus und mit allen anderen Richtungen genauso. Sobald es zu sehr, du musst und das musst du und wenn du das nicht tust, dann bist du nicht und so, dann habe ich ein Problem damit. Weil ich schon glaube, dass wir alle selbst diesen Prozess durchgehen müssen.
Ja.
Und natürlich sind diese Schriften da, um uns zu inspirieren, um uns mit richtigen, wichtigen Fragen auseinanderzusetzen. Weißt du so?
Ja, ja.
Aber letztendlich musst du den Prozess selber machen. Und das ist übrigens, wenn ich das noch sagen darf, auch die größte Enttäuschung während dieser ganzen Pandemie, fand ich, eines der größten Enttäuschungen war für mich die Kirche. Dieses Schweigen, Verstummen der Kirche, die sonst
richtig.
Immer zu jedem Thema, zu jedem, wie nennt man, weltlichem Thema was zu sagen hat und immer da irgendwie sagt, das darf man nicht, die Frauen dürfen nicht abtreiben, die Schwulen dürfen nicht heiraten und. Aber zu diesem Thema haben sie vollkommen geschwiegen.
Bis heute. Sie haben und waren auch nicht für ihre Gläubigen da, wenn man so will. Also für die Gläubigen, die auch sich in der Kirche da vereinen sozusagen.
Ne? Sicherlich in der Basis, wahrscheinlich in dem Kleinen,
also in
sicherlich.
In diesen Pflegesachen und so schon. Aber ich meine, sie haben ja auch nicht dafür gesorgt, dass sie ihre Gotteshäuser, wie auch immer gestaltet, öffnen.
Ja.
Damit, und wenn jeder da einzeln reingeht.
Ja, und mit ihrer Macht, die sie da haben, hätten sie wirklich irgendwie mal irgendwas sagen können. Und das, muss ich sagen, war für mich auch nochmal die Bestätigung, die sind wirklich, da bräuchte es eine große Transformation, auch da. Und ich habe ja gehofft, dass es mit einem neuen Papst, zumindest in meiner Kirche, wenn ich sie noch meine Kirche nennen darf, dass da was passiert. Aber leider Gottes ist auch nichts passiert.
Also die Ansätze waren ja sehr schön oder die Ideen auch.
Ideen,
und da war man ja irgendwie auch, da haben wir uns ja ein bisschen mit auseinandergesetzt, als wir für unseren Film gearbeitet haben.
Ja.
Aber das, was damals da alles kam, also wenig auf jeden Fall, sehr wenig, das ist leider wahr. Und trotzdem glaube ich, Roberto, dass es schön ist, ein Glauben, welcher Art auch immer, zu haben, der nicht in diese Institutionalisierung geht, sondern einen Glauben zu haben, wie meinetwegen Gott, das Universum, wie auch immer, an diese Kraft zu glauben, dass sie da ist.
Ja, oder? Ich habe meine Mutter mal gefragt. Ich hab ja meine Mutter wegen unserer Trilogie auch sehr interviewt und so. Und als ich sie mal fragte, ob sie glaubt, dass Gott wichtig ist, obwohl sie heute auch wieder hat sie gesagt, ja, weißt du so, die Madonna, die ja dann eben Jesus Christus bekommen hat, lacht dann immer dabei, was ich finde, sie ist ja wirklich sehr katholisch, aber sie muss dann immer wieder lachen, wenn sie dann so sagt,
wie sie zum Kind gekommen ist.
Ha ricevuto il figlio dal Santo Spirito, sagt sie dann immer so. Ja, vom Heiligen Geist bekommen und so. Also sie findet es auch ein bisschen fragwürdig, wie das passiert ist. Aber gut, sie habe ich ja mal gefragt, ja, was denkst du denn? Ist es wichtig, einen Gott zu haben? Ist es wichtig, Gott zu haben? So. Dann hat sie immer gesagt, weißt du, ich glaube, dass ohne Gott die Menschen noch viel schlechter wären.
Oh.
I don't know. Auch eine...
Aha, das ist ein schöner Satz, den man jetzt so offen stehen lassen kann.
Das kann man wahrscheinlich jetzt...
Das ist eine interessante Aussage. Mhm. Ja. Wow. Deine Mama ist eine sehr kluge Frau.
Ich weiß es nicht, ob es so ist. Ich weiß es nicht. Für mich habe ich einfach gemerkt, die Beziehung, die ich heute habe zu Gott, wenn ich diese Kraft, dieses, für mich ist eben Gott, wie gesagt, in jedem Tier, in jedem Menschen, in jedem Baum so. Und diese Dankbarkeit, hier zu sein und das leben zu dürfen und diese Erfahrungen machen zu dürfen, die ich mache gerade, ein schönes Gefühl, ja, gibt mir sehr viel Kraft und gibt mir sehr viel Ruhe auch, ja. Ja? Mir schon, ja.
Ja, schön. Wow, wie ja. schön. Ja, ja, finde ich toll.
Ja, du, das war schon die...
Hast du noch was auf deiner Seele, was du zu diesem Thema gerne sagen möchtest?
Ich möchte ganz vieles dazu sagen und ich habe das Glück, oder wir haben das Glück, dass wir das auch tun können mit unserer Arbeit und mit unserer Arbeit, Trilogie.
Ja. Ja, absolut.
Da sagen wir ja ganz vieles dazu. Ja. Und deswegen freue ich mich auch, sobald wir das dann auch alles öffentlich machen können.
Ja.
Dann werden wir das nämlich sicherlich bei Gelegenheit auch noch ausführlicher tun, als wir das heute jetzt mit diesem Podcast machen
können. Da können wir das gut verarbeiten, absolut. Aber heute machen wir noch was Besonderes im Rahmen dieses Podcastes, Roberto.
Ja, weil es ist ja unsere 12. und vorletzte Episode.
Episode dieser Staffel, aber da reden wir nächste Woche
drüber. Da reden wir nächste Woche. In unserer letzten Episode werden wir das Geheimnis, was wir hier haben, lüften.
Ja.
Also das Geheimnis, was ich dir dann schenke und du das Geheimnis, meinst, was du mir schenkst.
Ja.
Und wir werden dann wahrscheinlich auch besprechen, ob es überhaupt weitergeht und wie es weitergeht.
Wir werden darüber reden, weil wir müssen darüber reden.
Wir müssen darüber reden, aber vielleicht können wir ja auch unsere ZuhörerInnen fragen oder animieren, uns vielleicht, ja, uns auch zu schreiben, ob sie möchten, dass wir weitermachen. Und
ja, vor allen Dingen auch wie, also
ja,
ob es vielleicht Ideen gibt von unseren ZuhörerInnen.
Was sie sich gerne wünschen würden.
Ja. Worüber wir reden sollten oder wie wir das machen sollten gerne. Weil, ich meine, das ist in den letzten Malen schon rausgekommen. Wir sind da ja noch ein bisschen indifferent, wir beiden. Einer will, einer will nicht. Aber da werden wir nächste Woche drüber reden. Aber ich würde gerne, wenn du das erlaubst, weil Eros vereint, also du und Henrik, ihr habt so einen wunderbaren Song, der ja auch inzwischen schon auf Spotify ist. Traurig sein ist obsolet.
Ja.
Und den würde ich gerne heute ans Ende dieser Podcast-Episode stellen wollen.
Oh ja, schön.
Statt dazwischen.
Ja.
Weil ein bisschen passt es zu dem Thema, finde ich.
Sehr sogar, ja.
Ein kurzer Ausschnitt mit Beten. Nee,
genau.
Wie heißt es?
Beten, warten, beten, warten, genau. Beten, genau. Warten, beten, warten.
Genau, ja. Das würde ich gerne heranpacken. Also wer zuhört und den Song ganz hören möchte, heute kann man das am Ende dieser Podcast-Folge machen.
Ja, findest du gut? Finde ich sehr, sehr gut. Und ich freue mich sehr auf die vorerst letzte Vorstellung. Vorstellung sage ich schon. Oh mein Gott.
Ja. Ich freue mich darauf auch und ich freue mich auf den Ausgang, weil ich hoffe, der wird so, wie ich mir das wünsche.
Liebe
ich danke
Christina,
dir für
es war
heute.
Ein Genuss.
Ja.
Und du siehst wunderbar aus.
Oh, Roberto, ich
wunderbar.
Danke dir. Und du strahlst mich gerade mit so schönen Augen an. Tschüss, Roberto.
Ciao, Christina.
Sein ist auf